In der Ampel ist mal wieder großer Beef angesagt. Man streitet über den Haushalt und passenderweise dazu war Christian Lindner, der Bundesfinanzminister, zu Gast in der ARD bei Sandra Maischberger und hat dort über das Haushaltsloch, das Rentenpaket und mögliche Reformen bei der Mehrwertsteuer gesprochen. Und damit hi und herzlich willkommen bei Geld wie Welt. Ich bin Maurice und in diesem Video sprechen wir über den Bundesfinanzminister und seine politischen Vorhaben. Ist noch ungefähr ein Jahr Amtszeit, die er hat. Was will er noch umsetzen, was nicht? Er will unbedingt an der Schuldenbremse festhalten, das wissen wir. Er will bei der Entwicklungshilfe kürzen, um an der Schuldenbremse festzuhalten. Er will noch das Rentenpaket Nummer 3, jetzt hatten wir gerade Rentenpaket 2, mit Beitragserhöhung und Aktienrente. Er will ja noch ein drittes Rentenpaket verabschieden. Und in der Sendung mit Maischberger hat er auch noch gesagt, was er nicht will, beziehungsweise was er nicht mehr schafft, hat er aber keine Kraft mehr für, nämlich Reformen im Mehrwertsteuersystem vorzunehmen. Kleiner Funfact zu Christian Lindner, wenn wir schon dabei sind. In meinem Newsletter Geld für die Welt, wo es regelmäßig exklusive Analysen und Kommentare gibt, sind die Artikel zu Christian Lindner, Lindners Zinslüge, Lindners neuer Haushalt, ein Kaffee reicht nicht, Herr Lindner, oder hier die Fake-Studie von Lindners Chefökonom Lars Feld, die beliebtesten Artikel. Wenn euch das interessiert, checkt das gerne mal aus. Link ist in der Videobeschreibung. Damit haben wir das Vorgeplänkel hinter uns gemacht. Ich sehe gerade, ich habe mir hier noch einen Espresso gemacht und hingestellt. Das ist natürlich also komplett kontraproduktiv, wenn ich gleich Christian Lindner zuhören muss. Aber schauen wir mal, was wird.
Ich das auch, dass des Bundesfinanzministers Christian Lindner, der jetzt zu Gast ist. Herzlich willkommen. Guten Abend, Herr Lindner.
Guten Abend, Frau Maischberger.
Schön, dass Sie da sind. Herr Lindner, Sie haben gerade einen neuen Rekord aufgestellt. Wissen Sie welchen?
Nein, bitte.
Ich sage Ihnen das Datum, es war am 2. Mai.
Helfen Sie mir auf die Sprünge, was am 2. Mai war. Bitte.
Sie sind jetzt der längst dienende Parteivorsitzende der FDP. Sie haben Hans-Dietrich Genscher überholt.
Und stellen Sie sich vor, es fühlt sich so an, als hätte ich gerade erst angefangen.
Ist das so? Ist das gut oder schlecht?
Ich bin tatendurstig.
So, also haben Sie es gar nicht gemerkt, dass Sie jetzt diesen Rekord eingestellt haben?
Hätte jetzt das Datum nicht nennen können. Es stand schon mal in einer Zeitung, aber Sie waren besser vorbereitet als ich.
Glückwunsch. Ich nehme an, Sie haben nicht gefeiert, weil Sie einfach gar kein Geld haben.
Ich habe noch viel zu tun.
Wie groß ist das Loch in der Kasse, Herr Lindner? Also wir hören, bisher haben wir immer gehört, 15 bis 20 Milliarden. Es geistert eine zweite Zahl. Die ist 40 Milliarden, das wäre ein bisschen mehr. Wie groß ist das Loch im Haushalt?
Es ist ein zweistelliger Milliarden-Euro-Betrag, aber ich nenne nicht offiziell jetzt eine amtliche Zahl. Warum tue ich das nicht? Wir sind ja in regierungsinternen Gesprächen und eine Reihe von Ministerien hat die ihnen gegebene Ausgabenobergrenze nicht respektiert. Das ist aber nicht die Geschäftsgrundlage und insofern gibt es eine Spekulation in den Medien und die interne Zahl, mit der wir arbeiten.
Scheint die öffentliche Zahl nicht ganz korrekt zu sein. Was interessant ist, ist, dass die SPD-Minister diejenigen sind, die deutlich mehr angemeldet haben. Olaf Scholz, denen aber in den Rücken fällt und sagt, nee, also Schuldenbremse gilt natürlich, das ist die Geschäftsgrundlage und auch die Obergrenzen, die Oberlimits, die Christian Lindner denen vorgegeben hat, sollen gelten. Im Newsletter habe ich da längst auch drüber geschrieben. Hier ein offener Brief an Olaf Scholz, Thema Mindestlohn und Thema Haushalt. Apropos Haushalt, Sie stellen sich hinter Lindner und dessen Sparvorgaben. Das sei mit Ihnen abgesprochen gewesen. Warum aber sind es gerade die SPD-Minister, die am weitesten von den Vorgaben abweichen? 8,3 Milliarden mehr für Innenministerin Faeser, 7,4 Milliarden für Arbeitsminister Heil, 6,6 Milliarden für Pistorius und 2,3 Milliarden für die Entwicklungsministerin Schulze. Allein die SPD-Minister wollen also rund 25 Milliarden Euro mehr haben als vermeintlich vom Kanzler und Finanzminister vorgeschrieben. So.
Sie wissen es, aber Sie sagen es nicht, weil Sie glauben, dann werden die noch gieriger, Ihre Kollegen oder was? Habe ich das jetzt richtig verstanden?
Noch?
Es wäre doch gut, wenn alle wissen, wie groß das Loch ist. Also Sie haben eine Zahl, aber Sie nennen sie nicht?
Ich habe natürlich als Finanzminister einen Überblick über die Situation der Staatsfinanzen. Sonst würde ich ja meiner Aufgabe nicht gerecht werden.
Ist es denn mehr in Richtung 50 oder mehr in Richtung 20?
Ich nenne keine amtliche Zahl in der Öffentlichkeit, weil wir intern arbeiten. Und das Entscheidende ist, dass wir am Ende einen zukunftsweisenden Haushalt beschließen. Und dann überzeugt hoffentlich das Ergebnis.
Gut. Ob der so zukunftsweisend wird, will ich nochmal in Frage stellen. Denn dass Kürzungen sehr häufig zu Lasten der Zukunft gehen, haben wir jüngst erst gemerkt. Flutkatastrophe in Bayern. Und was hat die Ampel entschieden? Die Ampel hat entschieden, zum Jahreswechsel für das nationale Hochwasserschutzprogramm mal eben die Förderung zu halbieren von 100 auf 50 Millionen. Ja, sehr zukunftsweisend. Ja? Oder zum Beispiel den Umweltbonus, also die Prämie für E-Autos, komplett zu streichen. Oder zum Beispiel die Förderung für E-Auto-Ladeinfrastruktur zu reduzieren. Oder zum Beispiel beim Heizungsgesetz zu kürzen, ist der maximale Fördersatz von 75% auf 70% runtergegangen. Der Speedbonus für diejenigen, die sogar 24 noch einen Heizungstausch vornehmen, von 25% auf 20%. Ja, so viel zum Thema zukunftsweisender Haushalt, wenn Kürzungen anstehen. Allein mir fehlt der Glaube.
Also Frau Baerbock möchte mehr Geld haben. Sie sagt also auch eben wegen der Lage in der Ukraine möchte sie 7,4 statt 5,1 Milliarden. Auch wenn wir
spannend, dass sie mit Annalena Baerbock anfängt, wo sie doch die kleinste Zusatzforderung fast schon hat.
Nicht wissen, wie groß das Loch ist. Ist da was drin?
Es gibt Ausgabenobergrenzen für die einzelnen Häuser und der Haushalt muss insgesamt zukunftsweisend sein. Was heißt das? Erstens mehr tun für unsere harte Sicherheit, von Sicherheitsbehörden über Bundeswehr bis zur Unterstützung der Ukraine. Zweitens mehr tun für Bildung. Mhm. Wir haben gerade das Startchancenprogramm für die Schulen verabschiedet und eine BAföG-Reform. Drittens Investitionen auf Rekordniveau für die digitalen Netze und die Verkehrsinfrastruktur. Vierter Punkt, Entlastung der Bürgerinnen und Bürger. Gerade war die Frage kalte Progression schon im Gespräch. Und es gibt einen fünften Punkt. Wir müssen dafür sorgen, dass die junge Generation nicht durch immer mehr Schulden belastet wird, für die wir ja auch Zinsen zahlen. Das macht für mich einen zukunftsweisenden Haushalt aus. Und es ist ohne andere politische Alternative. Dafür müssen andere Aufgaben zurückgefahren werden.
Heißt aber für Frau Baerbock, sie kann hoffen. Weil das war einer der fünf Punkte, den haben Sie aufgezählt. Das ist Ihre Argumentation.
Ja, die Hilfe für die Ukraine organisieren wir eben nicht nur über den Haushalt des Auswärtigen Amtes, sondern technisch auch an anderer Stelle. Ja. Aber ich will der Frage nicht ausweichen. Auch das wurde gerade schon angesprochen. Wir müssen unser internationales Engagement neu vermessen. Ja. Natürlich sind die Radwege in Peru nur ein Beispiel.
Ich komme gleich auf die Radwege in Peru.
Nur ein Beispiel dafür. Aber wir sind die entwickelte Industrienation, die am stärksten in der Entwicklungshilfe ist. Mit weitem Abstand vor anderen. Wir sind aber zugleich auch das Land, das am stärksten in Europa die Ukraine unterstützt. Und wir können nicht überall in gleicher Weise auf der Welt weiter mitmischen, sondern müssen.
Okay. Dazu einen ganz kurzen Faktencheck. Und zwar schauen wir mal auf die Seite des Entwicklungsministeriums. Da gibt es nämlich die Bilanz für die Entwicklungszusammenarbeit. Deutschland hat 2023 0,8% seiner Wirtschaftsleistung für die Unterstützung ärmerer Länder bereitgestellt. Damit erreichte die Bundesrepublik nach 16, 20, 21, 22 zum fünften Mal das vereinbarte Ziel der Vereinten Nationen, mindestens 0,7% des Bruttonationaleinkommens für Entwicklungshilfe auszugeben. Jahrelang hat Deutschland das Ziel nicht erreicht, ja, muss man auch dazu sagen. Und das Ziel gibt es schon seit einer gefühlten Ewigkeit. Svenja Schulze, die Entwicklungsministerin, schreibt hier zu Recht, dass diese 0,8% auch kluge Investitionen in die Zukunft sind für ein Land, das 50% seiner Wirtschaftsleistung mit dem Export verdient. Unser Wohlstand ist auf Weltoffenheit gebaut, sehr richtig. Und die Beträge, das sind 33 Milliarden insgesamt, die zurückfließen nach Deutschland, ja, für dadurch, dass die Länder, wo wir uns engagieren und die stärker wachsen dadurch, uns wieder Produkte und Güter abkaufen, die Zinsen, die wir für die Kredite, die wir dahin geben, einheimsen, es wird alles deutlich größer sein. Ja. Dazu kommt, es wird häufig vergessen, 20% der deutschen Entwicklungsleistung entfallen auf Kosten für die Versorgung und Unterbringung von Geflüchteten in Deutschland. Das waren 6,6 Milliarden Euro von diesen 33, also rund ein Fünftel. Ohne Berücksichtigung dieser Kosten läge die deutsche ODA-Quote bei 0,64%. Ausgaben für Geflüchtete sind ja sehr notwendig, nur das ist keine Entwicklungshilfe im klassischen Sinne, weil das ist ja kein Geld, womit ärmere Länder sich dann entwickeln können, ja. Das ist ja völlig falsch. Das heißt, nur weil man das mit reinrechnet, erreicht Deutschland diese Quote der Vereinten Nationen. Und dann hat Christian Lindner auch gesagt, Deutschland stünde an Nummer 1. Steht schon einfach falsch. Deutschland liegt mit seinen Entwicklungsinvestitionen gemessen an der Wirtschaftskraft hinter Norwegen, Luxemburg und Schweden, die immer die 0,9 bis 1,1% ausgeben. Und in absoluten Zahlen sind die USA der größte Geber. Na, das nur mal so als kleiner Faktencheck zwischendurch.
Das mit neuen Prioritäten organisieren.
Ich hab das verstanden.
Und ich will noch einen zweiten Aspekt sagen.
Schön, wenn Maischberger die Zahlen gekonnt hätte. Ich meine, ist ja jetzt nicht so schwer, wenn man nur Radwege in Peru spricht und selber das Thema Entwicklungshilfe aufmacht. Das sind offizielle Zahlen vom Entwicklungsministerium. Ist jetzt kein Geheimwissen.
Wir werden dafür sorgen müssen, dass mehr Menschen arbeiten, statt Bürgergeld zu beziehen. Übrigens auch in deren...
Einfache Lösung, ja, die Wirtschaft ankurbeln. Dann brauchen die Unternehmen auch mehr Beschäftigte. Und dann gibt es weniger Aufstocker, dann gibt es weniger Arbeitslose, weniger Bürgergeldempfänger. Ne? Sehr einfach zu organisieren. Nur mit Kürzen und damit die Wirtschaft schwächen, ja, während wir zum Beispiel gerade 200.000 Menschen in Kurzarbeit haben, das ist keine Lösung. Ja? Also Wirtschaftskrise und gleichzeitig auf die Menschen einprügeln, passt nicht. Die Realität ist ja die folgende, die will Christian Lindner ja nie wahrnehmen. Die will er nicht wahrhaben. Und zwar, selbst wenn jeder Arbeitslose oder jeder, der gerade Arbeit sucht, bereit wäre, jeden noch so beschissenen Job zu noch so Kackkonditionen anzunehmen, hätten wir keine Vollbeschäftigung. Denn bei 1,3 Millionen offenen Stellen, 3,6 Millionen offiziell Arbeitslose plus 800.000 in unfreiwilliger Teilzeit plus Faktor X, die mehr arbeiten wollten, aber nicht können, weil sie ihr Kind, sich um ihr Kind oder um die Oma oder die Mutter oder den Vater kümmern müssen, ja, also Erziehung und Pflege, plus Qualifikationen werden nicht anerkannt, Arbeitserlaubnis wird von der Ausländerbehörde nicht erteilt, all solche Sachen. Es gibt schlicht und einfach gerade zu wenig Jobs für alle, die mehr arbeiten wollen in Deutschland. Ist die Realität. Anderes geben die Zahlen nicht her. Man kann aber mit Anekdoten kommen, ja, ich war beim Metzger und der sagt, der findet keine mehr, ja, aber das schlägt nun mal leider nicht die nackten Zahlen, so leid es mir tut.
Eigenen Interesse, denn Arbeit ist nicht nur eine Quelle von Einkommen, ja, sondern eröffnet auch Lebenschancen und soziale Teilhabe.
Das ist der große Brocken im Sozialen. Ich habe verstanden, dass Sie hier nicht sagen, wie das aussieht bei Frau Baerbock, aber es gibt ein Foto, das sie auf Instagram gepostet hat, das zeigt sie im Garten des Bundesfinanzministeriums mit dem Bundesverteidigungsministers, und sie schreiben sinngemäß, also wir reden über die schwierigen Dinge und das eine und das andere muss passieren, aber etwas Sonne im Garten des Bundesfinanzministeriums macht das Leben ab sofort leichter.
Man sieht aber, dass wir arbeiten.
Woran sehen Sie das?
Kein Kaipirin, ja.
Das ist verdeckt von dem Mann, der von hinten aussieht wie Prinz William. Aber Herr Pistorius möchte ja auch mehr Geld. Und er hat in einer anderen kleinen Runde gesagt, ich muss das hier ja nicht machen. Hat er diese Drohung in dieser fröhlichen, sonnigen Runde ebenfalls Ihnen gegenüber wiederholt?
Nein, hat er nicht. Und er kann sich ja darauf verlassen, dass es ein klares Commitment gibt, dass wir die NATO-Ziele, also jene 2% unserer Wirtschaftsleistung für die Stärkung unserer Verteidigungsfähigkeit, dass wir die aufbringen werden. Ja. Ist eine Frage des Timings, ist eine Frage wofür. Das besprechen wir miteinander. Ich nehme aber für mich in Anspruch, dass in den letzten mindestens 25 Jahren
Sie,
kein Finanzminister mehr für die Verteidigung gemacht hat.
Das haben Sie mir schon mal gesagt, aber die Frage ist, ob eben die 6,5 Milliarden, die Herr Pistorius mehr bekommen möchte, weil er sagt, dass er es braucht, ob er sie kriegt oder nicht. Er sagt ja Sondervermögen, bitte.
Pistorius sagt sogar noch mehr. Pistorius sagt Schuldenbremse reformieren. Pistorius hat ein Gutachten in Auftrag gegeben, was prüfen sollte, ob es verfassungsrechtlich okay wäre, Verteidigungsausgaben von der Schuldenbremse komplett auszunehmen. Ne? Pistorius ist eigentlich von allen SPD-Ministern der, der am offensten und am dringlichsten sagt, Schuldenbremse können wir uns nicht mehr leisten.
Bitte sehen Sie mir nach, dass ich die Haushaltsverhandlungen nicht in der Öffentlichkeit führe. Das politische Ziel ist klar.
Ja.
Die Vernachlässigung der Bundeswehr wurde beendet und wir setzen die Unterstützung weiter fort.
Also er kann hoffen,
welche Ziffer es im Einzelnen ist, das ist ja ein Gegenstand der Prüfung, auch welche Ausgaben jetzt erfolgen müssen, welche aus dem Sonderprogramm im Grundgesetz erfolgen, zu welchem Zeitpunkt das erfolgt und für was.
So, und die Frage ist, wie kriegt man das Geld? Also Dänemark hat zur Finanzierung auch eines höheren Verteidigungsetats im letzten Jahr einen Feiertag gestrichen. Damit haben die das geschafft. Und es gab eine Studie, die jetzt mal errechnet hat, was passieren würde, wenn sie in Deutschland mal einen Feiertag streichen. Also sagen wir mal den Tag der Deutschen Einheit oder den Tag der Arbeit.
Bloß nicht darüber reden, dass irgendwie Menschen mit riesigen Einkommen oder riesigen Vermögen ja was dazu beitragen. Nein, den Leuten wird der Feiertag gestrichen. Als würden die das machen. Was Unpopuläres gibt's ja gar nicht.
Nach dieser Studie können sie da bis zu 8 Milliarden Euro Mehreinnahmen haben. Damit wäre Pistorius' Nachfrage gedeckt. Denken Sie
daran
über solche Dinge nach?
Daran glaube ich nicht.
Denken Sie über
8 Milliarden mehr Wirtschaftsleistung vielleicht. Aber doch nicht 8 Milliarden mehr Steuereinnahmen. Bei einem Tag mehr Arbeit. Ne, von, weiß nicht, 225 Arbeitstagen. So, ich habe also gerade mal nachgeguckt. 250 Arbeitstage. Jetzt haben wir ungefähr 1 Billion Steuereinnahmen. Durch 250 heißt 4 Milliarden Steuereinnahmen pro Tag. Wenn wir jetzt einen Feiertag mehr, weniger haben, heißt die Leute arbeiten mehr, es gibt ein bisschen mehr Wirtschaftsleistung, allerdings verschiebt sich der Konsum auch nur, ja, wenn montags oder freitags, donnerstags, keine Ahnung, wenn mal ein Feiertag ist, dann kauft man danach mehr ein oder davor mehr ein. Also, dass die Steuereinnahmen 1:1 hochgehen, na, ist ja gar nicht so, von daher höchstens 4 Milliarden und dann würde ich sogar sagen, eher weniger als das. Wahrscheinlich, weil es eben Effekte gibt, das Konsum vor- oder nachzuziehen. Und die Löhne bleiben ja auch gleich. Die sind ja nicht von den Feiertagen abhängig. Das heißt, bei der Einkommenssteuer, die neben der Umsatzsteuer die zweitgrößte Steuerquelle ist, da wird sich auch nicht so viel tun. Also das erscheint mir auch deutlich überschätzt.
Solche Dinge nach?
Daran glaube ich nicht. Das ist eine Symbolmaßnahme, denn wenn man die Jahresarbeitszeit sieht, einen Arbeitstag, was ist der Wachstumseffekt, dann das Versteuern und dann den Bundesanteil, dann sind sie bei einem dreistelligen Millionen-Euro-Betrag und nicht bei einem hohen Milliardenbetrag.
Also, haben
also insofern, das wird nicht gelingen. Was wir aber tun müssen und insofern...
Auch wichtig noch, genau, habe ich jetzt hier nicht gemacht. Ich habe noch die Gesamtsteuereinnahmen für Bund, Länder und Kommunen, diese rund 1 Billion, ist dann auch weniger, ja, noch sind wir nicht in der Billionenmarke, genommen. Und eigentlich müsste man ja korrekterweise für den Bundeshaushalt nur den Bundesanteil nehmen. Ja, völlig richtig.
Bin ich auch dafür, dass wir unkonventionell denken.
Das ist also weniger als die Hälfte davon.
Deutschland muss ein stärkeres Wirtschaftswachstum haben. Wir sind das Land mit der geringsten wirtschaftlichen Dynamik. Deshalb fehlt uns Geld.
Tja, Herr Finanzminister, mal Sie selbst hinterfragen vielleicht.
Für Zukunft, für Soziales, für Sicherheit.
Ja.
Und deshalb ist die erste Priorität jetzt bei Arbeitsmarkt, Bürokratie, Energiepolitik, Infrastruktur und bei der Steuer dafür zu sorgen, dass unsere Wirtschaft wieder auf den Erfolgspfad.
Das ist ja auch so ein bisschen mal der Joke, ne? Christian Lindner sagt, weil die Wirtschaft schlecht läuft, fehlt Geld für Soziales. Man kann es aber auch andersrum sehen, ja, weil zu wenig für Soziales ausgegeben wird. Fehlt Geld, was in die Wirtschaft getragen werden kann und dort erst dann wirtschaftliche Aktivität auslöst. Denn wenn wir Kindergeld erhöhen, wenn wir Bürgergeld erhöhen, ja, dann haben Menschen, die ihr komplettes Einkommen, jeden Euro davon wieder in Geschäfte tragen, mehr Kaufkraft, mehr Geld, tragen also mehr in die Geschäfte. Die machen mehr Umsatz, müssen mehr produzieren, brauchen dafür mehr Beschäftigte. So, positiver Impuls für die Wirtschaft, dann gibt es auch mehr Steuereinnahmen und mehr Wirtschaftsleistung und dann kann der Staat auch noch mehr machen, muss aber sogar vielleicht gar nicht so viel machen, vor allem beim Sozialstaat, das ist ja auch der Witz, ja, dann können sogar die Gesamtausgaben zurückgehen, weil mehr Menschen Arbeit finden, weil mehr Menschen bessere Löhne bekommen, nicht aufstocken müssen. Nur nach unten zu denken und zu glauben, Wirtschaftswachstum kommt aus nichts, ja, und wenn das leider nicht kommt, dann müssen wir überall kürzen, vor allem bei Sozialem. So leider nicht.
Genau, dafür brauchen Sie aber Geld. Ich verstehe, die Feiertage sind eben nicht der Punkt. Dann kommen wir jetzt mal auf die Radwege in Peru, weil wir es unbedingt mal diskutieren wollten.
Sie sagten gerade einen Satz, den man ja diskutieren kann. Sie sagten, für eine Stärkung der wirtschaftlichen Entwicklung bräuchte man Geld. Es gibt aber Maßnahmen der Wirtschaftsförderung, die kosten nichts. Nämlich beispielsweise der Bürokratieabbau, beispielsweise die Mobilisierung am Arbeitsmarkt, dass Menschen, die arbeiten können, es dann auch tun, statt Bürgergeld zu beziehen. Das kostet kein Geld, das spart sogar Geld und treibt die wirtschaftliche Entwicklung trotzdem an.
Ist trotzdem eine Wette, eben, ob es aufgeht oder nicht. Wir machen es trotzdem mal konkret bei den Dingen, wo Sie sparen wollen. Sie sagen normalerweise nicht viel Konkretes. Das mit dem Radweg in Peru ist Ihnen also offensichtlich entweder rausgerutscht oder Sie haben es ernst gemeint. Kevin Kühnert fand es überhaupt nicht witzig. Der hat darauf geantwortet und hat gesagt, das mag Lindner vielleicht als lustig empfunden haben. Aber ich kann ihn nur davor warnen, seine Sparziele mit solch einer in letzter Konsequenz nationalistischen Zungenschlag zu begründen. Also nehmen Sie das ernst.
Ich glaube, die Bürgerinnen und Bürger können solche Vorhaltungen auch ohne meinen Kommentar einordnen. Ich bin ja nicht gegen Entwicklungszusammenarbeit, auch nicht gegen internationale Solidarität. Das Stichwort Ukraine haben wir besprochen. Mhm. Aber solche, ich sage mal, pointierten kritischen Äußerungen wie die des SPD-Generalsekretärs, die können die Bürgerinnen und Bürger einordnen, ob die differenziert und seriös genug sind.
Mhm. Aber dass die Radwege irgendwie ein Symbol sind für eine bestimmte politische Ausrichtung, wie wir gerade versucht haben zu analysieren, würden Sie das überhaupt, warum haben Sie die Radwege raus?
Die Radwege sind ja wirklich zu einem Symbol geworden, vor allem von rechts, ja, wenn man an Hoss und Hopf denkt und keine Ahnung, an Aktien mit Korf, die ganzen Crash-Dullis, ja, alle nehmen diese Radwege als Beispiel, um damit Stimmung zu machen, um damit ihre Punkte durchzubringen, ja.
Rausgepickt von all den schönen Dingen, die Sie hätten sagen können.
Weil das
muss einen Grund haben.
Ja, ist ein von einem CSU-Entwicklungsminister seinerzeit entschiedenes Projekt. Und ich fand es ganz interessant, gerade weil es Vorbehalte auch gegen Konservative gibt, hier mal den Blick zu weiten und zu sagen, na, das war gar kein grünes Projekt, sondern kam von der CSU.
Mhm. Aber ist das ein Symbol, weil es sind am Ende wie viel paar Millionen im zweistelligen Höhen?
Es geht um Milliarden. Es geht nicht um den einen Radweg. Der ist ein Beispiel für Milliardenbeträge, aber für eine Vielzahl von Projekten.
Gut, aber dieses Projekt ist nicht milliardenstark. Das sind wirklich 44 Millionen, die ausgegeben wurden und nochmal 150.
Frau Maischberger, den Punkt gebe ich Ihnen gerne. Auch da können die Zuschauerinnen und Zuschauer beurteilen, ob ein Beispiel zu nennen legitim ist in der Politik oder nicht. Ich sage, Beispiele veranschaulichen, um was es geht. Denn ein Radweg in Lima, das ist nicht die Bekämpfung des Hungers in Afrika beispielsweise, ja, wo wir auch humanitäre Verpflichtungen haben. Das mag jeder selber beurteilen. Mein politisches Urteil ist, wir müssen uns neu fokussieren. Frau Herrmann hat recht. Ich glaube an Technologieoffenheit. Mhm. Für Verbrennungsmotoren bin ich auch, solange man sie klimafreundlich dereinst betreiben kann. Ich fahre auch gerne Auto und glaube, andere tun das auch. Aber gerade heute habe ich mit dem neuen Jahressteuergesetz ein Mobilitätsbudget für das Einkommensteuerrecht vorgeschlagen. Und da wird es zukünftig viel leichter sein, dass die Arbeitnehmer zum Beispiel einen Steuervorteil bekommen, wenn sie mit der App ein E-Bike buchen oder einen Scooter oder einmal Carsharing machen. Das heißt, das Gegenteil von dem, was Frau Herrmann mir unterstellt, haben wir heute im Kabinett gemacht.
Sie sind ja auch offen.
Habe ich noch nie von gehört. Müsste man sich mal im Detail angucken. Klingt erstmal sinnvoll.
Offensichtlich kein Konservativer dann. Also gut, der E-Scooter ist demnächst von der Steuer absetzbar. Habe ich es richtig verstanden?
Ja, im Mobilitätsbudget.
Was kostet so eine kurze E-Scooterfahrt in Berlin?
Es kommt darauf an, wie lange Sie fahren. Ich bin jedenfalls kein E-Scooter-Fahrer. Ja, gerne.
Schale, was ist denn da der Unterschied?
Das Mobilitätsbudget, das wir jetzt einführen, das ist das Pendant zur Dienstwagenpauschale. Wir haben ja beim Dienstwagen auch eine Pauschalversteuerung, also 1% des Bruttolistenpreises.
Es kommt weg vom Dienstwagen und
Bei denjenigen, die zum Beispiel in großen Städten keinen Dienstwagen wollen, sondern andere Mobilitätskonzepte nutzen, um da sozusagen Fairness zu schaffen, haben wir jetzt dieses neue Mobilitätsbudget eingeführt.
Wir gucken uns das
die
genau
Entfernungspauschale
an.
Bleibt bestehen. Die ist übrigens ja auch Verkehrsträger unabhängig, wie Sie wissen, Frau Herrmann, nicht nur Auto, sondern haben auch
ja
Fußgänger.
Genau, die Fußgänger haben wir alle gelernt mit Robert Habeck zusammen, glaube ich.
Ja, Robert Habeck hat sich da mal mächtig verhauen, aber das wird häufig falsch da gibt es häufig Missverständnisse zu der Entfernungspauschale, auch genannt Pendlerpauschale, ja. Denn die ist unabhängig davon, ob man zu Fuß geht, mit dem Fahrrad, mit Bus, mit dem Auto, ja, kriegt man für den Fahrtweg eben diese Pauschale. Und wenn man mit dem Auto fährt, ist das nur am teuersten. Das heißt, man hat die höchsten Kosten. Netto ist also das, was man mit dem Auto zurückbekommt, kleiner, als wenn man zu Fuß geht oder mit dem Fahrrad fährt. Entsprechend gibt es dort schon einen Anreiz, so kostengünstig wie möglich zur Arbeit zu kommen, zu pendeln, wenn man da die Steuererleichterung optimieren will. Ja. In dem Sinne gibt es diesen, ist es also falsch zu behaupten, wegen der Pendlerpauschale würden die Leute beim Auto zur Arbeit pendeln. Nein, sie nehmen höhere Kosten in Kauf, weil es verlässlicher ist, weil es vielleicht nicht anders geht, weil es schneller geht, ja, weil es nicht so zeitaufwendig ist, weil sonst Bus und Bahn nicht fährt, im Winter Fahrrad keine Alternative ist. Sicherlich auch aus Bequemlichkeit und weil man es immer schon so gemacht hat, ja, okay. Aber zu behaupten, die Pendlerpauschale wäre per se eine klimaschädliche Subvention, überzeugt nicht.
Sparvorschlag hätte ich noch. Sie haben eine Werbekampagne geschaltet, die sich an die Menschen hier so vor allem in vieler Zahl richtet. Und ich habe sie nicht verstanden. Vielleicht können
vor allem auch an die FAZ-Leser. Die wurde nämlich in der FAZ beworben.
Sie mir erklären. Es hat 38.000 Euro gekostet. Schuldenbremse abschaffen. Nicht ok. Boma.
Nicht ok? Cringe. Ganz cringe.
Das ist die Erinnerung daran, dass an dem Tag, als diese Anzeige erschienen ist, 15 Jahre zuvor, genau auf den Tag, die Schuldenbremse ins Grundgesetz kam, also ein Beitrag.
Mein herzliches Beileid an Deutschland.
Zur politischen Bildung und macht darauf aufmerksam, dass die Schuldenbremse unsere Versicherung für Generationengerechtigkeit ist. Nicht in der Gegenwart mehr Geld auszugeben, als in der Zukunft beispielsweise junge Menschen tragen können.
Und ist natürlich falsch, ja, denn hier weniger Schulden heute heißt mehr Möglichkeiten morgen. Stimmt nicht. Mehr Investitionen heute heißt mehr Möglichkeiten morgen. Weniger Investitionen heute heißt weniger Möglichkeiten morgen. Ja? Das ist die reale Perspektive. Finanziell ist es auch so. Also wenn der Staat Schulden macht, mehr Geld in die Wirtschaft hineingibt, als er über Steuern rauszieht, heißt es ja, es fließt Geld auf die Bankkonten in der Privatwirtschaft, und wenn die vererbt werden an die nächste Generation, dann sind die durch Schulden des Staates größer gemacht worden, also auch finanziell ein größerer Spielraum. Was Lindner nur meint, sind, dass wenn man natürlich einen höheren Schuldenstand hat und es positive Zinsen gibt, dann sind die Zinslasten im Bundeshaushalt größer. Allerdings sind die Zinsausgaben des Bundes ja auch Einkommen in der Privatwirtschaft, von daher, und die werden auch vererbt, ja, und von daher ist diese ganze Generationengerechtigkeit da Quatsch. Auch darüber habe ich einen Artikel anlässlich des Geburtstages geschrieben im Geld für die Welt Newsletter. 5 Mythen zur Schuldenbremse. Die Schuldenbremse feiert ihren 15. Geburtstag. Ein guter Anlass, um 5 hartnäckige Mythen aufzuklären. Link packe ich euch mal hier rein.
Boomer, das sind so Leute wie ich sozusagen, in den 60er Jahren geboren. Und das ist also das, was ich glaube, was alle junge Menschen jetzt sagen würden. Die Schuldenbremse ist nicht okay.
Also ich glaube, das hat sich eher an die Boomer gewendet, denn die Anzeige ist in der FAZ erschienen, wenn ich es richtig weiß. Ist jetzt nicht auf TikTok gewesen.
38.000 Euro.
Kleiner Diss an die FAZ, die nur von Boomern gelesen
Euro
wird.
Für diese Anzeige und das, wo sie unbedingt sparen müssen. Und sie haben.
Das ist auch so ein Loser-Take, ne? Die paar tausend Euro. Also Ministerien machen permanent irgendwelche Anzeigen. Das Wirtschaftsministerium für Klimaschutz und weiß nicht, das Arbeitsministerium für irgendwas mit Rente oder sonst was. Also es ist schon so irgendwie Business as usual. Man kann darüber reden, ob die gelb sein muss, kurz vor dem Europawahlkampf in FDP-Farben. Aber selbst dann, er meint halt der FDP-Finanzminister, Parteiwerbung mit so einem Spruch machen zu müssen. Ist ja alles Quatsch, ja, sich darüber so aufzuregen. Wir müssen eher darüber reden, warum verfängt das bei den Leuten, ja, warum glauben die diese Schuldenbremsen-Märchen. Das wäre die relevantere Diskussion und nicht die paar tausend Kröten, die dafür draufgehen.
Wir haben kein Einnahmeproblem, haben Sie ja mal gesagt. Wir haben genügend Steuern. Es gibt eine wirklich gute Institution, der Bundesrechnungshof, der hat Ihnen gezeigt, wo Sie wirklich Steuern holen können.
eine wirklich gute Institution, sagt Sandra Maischberger. Der Bundesrechnungshof ist eine sehr schlimme Institution, geführt von zwei schwarz-gelben Präsidenten, CDU und FDP. Die sind immer auf 12 Jahre bestimmt und benannt. Und anstatt immer nur auf dem Staat auf die Finger zu gucken und zu schauen, ob er effizient seine Ausgaben tätigt, was seine Aufgabe ist, machen die permanent Vorschläge für Fiskalpolitik und dann wirklich schräge Positionen zu Schuldenbremse und Schulden per se. Habe ich auch schon häufig im Newsletter dazu geschrieben, müsst ihr mal suchen, Bundesrechnungshof. Neoliberale Denkfabrik. Das ist keine gute Institution.
Können bei der Mehrwertsteuer, also Umsatzsteuer, Mehrwertsteuer, 35 Milliarden könnten Sie da jedes Jahr 35 Milliarden holen, wenn Sie diese Unterschied zwischen 7% und 19% Mehrwertsteuer abschaffen würden.
Das ist auch schon wieder so ein bodenloser Take. Ja? Sieht man schon wieder, wie neoliberal der Bundesrechnungshof ist. Der Lindner Vorwurf, es gibt zu viele ermäßigte Mehrwertsteuersätze. Ja, was ist denn ermäßigt? Grundnahrungsmittel sind beispielsweise ermäßigt, ja. Bücher sind ermäßigt, Kulturveranstaltungen sind ermäßigt. Das sind 35 Milliarden, also wenn man das erhöhen würde von 7 auf 19, würden das 35 Milliarden Steuererhöhung sein bei der Mehrwertsteuer. Und wir wissen, die Mehrwertsteuer wirkt regressiv. Sie trifft kleine Einkommen proportional zu deren Einkommen größer, ja. Der Kellner und die Kassiererin sind davon deutlich stärker betroffen als der Bankmanager und der Fußball-Bundesliga-Profi. Das zu erhöhen und erst recht bei sowas wie Kultur, Bücher, Grundnahrungsmittel, ist doch der absolute Wahnsinn. Das soll doch jedem zugänglich sein, ja. Also, was für ein schrecklicher Vorschlag.
35 Milliarden, haben Sie darüber mal nachgedacht?
Man fragt sich, ob die Debatte tatsächlich zu Ende gedacht ist, wenn wir sie führen. Denn wenn wir einen einheitlichen Mehrwertsteuersatz machten, dann müsste er ja höher sein als der heutige ermäßigte Mindeststeuersatz. Das bedeutet, auf Nahrungsmittel würde dann ein höherer Mehrwertsteuersatz fällig werden. Mhm. Das heißt, die Oma zahlt mehr für ihren Lebensunterhalt, damit zum Beispiel das Auto, wenn man es neu kauft, einen geringeren Mehrwertsteuersatz hat. Das überzeugt mich nicht.
Muss man sich mal vorstellen, Christian Lindner ist davon nicht überzeugt, bringt das richtige Argument und denkt an die Oma. Ja, das Gegenteil wäre richtig, wir müssen eher den ermäßigten Steuersatz. Meinetwegen können wir das andersrum machen. Alles, was ermäßigt ist, können wir auf Null streichen. Ja, das hat man das auch vereinfacht. Dann werden Grundnahrungsmittel einfach gar nicht mehr besteuert und Bücher und Kulturleistungen einfach gar nicht mehr besteuert. Damit günstige, damit können sich mehr Menschen leisten. Und die können das Geld, was sie dann dafür sparen, woanders ausgeben. Also man verliert nicht mal die kompletten Mehrwertsteuereinnahmen, denn die Kohle geht ja woanders hin und da ist dann auch wieder Mehrwertsteuer fällig. Und es wäre ein großartiger Konjunkturimpuls. Darüber können wir reden, aber doch nicht so rum.
Also in anderen Ländern auch nur einen Satz. Und es gibt einen sehr schlauen Mann, der 2010 Folgendes gesagt hat, Generalsekretär seiner Partei zu der Zeit. Wir wollen das System der Umsatzsteuer insgesamt nachvollziehbarer, widerspruchsfreier machen. Es kann ja nicht sein, dass bestimmte Luxusprodukte den ermäßigten Mehrwertsteuersatz bekommen. Generalsekretär Christian Lindner 2010.
Also ein komplett anderer Punkt, ja, dass wir Babynahrung mit 19% besteuern und Katzenfutter mit 7%. So, das ist Quatsch, ja. Da kann man ja ran. Nur das ist tatsächlich viel Einzelarbeit und Feinarbeit und in den Gesetzen sehr schwierig, da die Regel zu finden, bei der es dann keine Widersprüche mehr gibt.
2010. Wir machen den Cappuccino-Test. Also Sie kaufen einen Kaffee mit einem Schuss Milch. Wie viel Mehrwertsteuer zahlen Sie drauf?
Mache ich das im Café und sitze oder nehme ich ihn mit to go?
To go.
To go ist der ermäßigte Mehrwertsteuersatz, wenn ich sitze, der volle. Ich habe aber mein Examen schon hinter mir. Nee, jetzt mal, wir müssen also, das weiter nicht fortsetzen.
Nee, es geht einfach darum, dass man es nicht versteht. Also Kaffee mit Schuss?
Nein.
19%. Latte Macchiato? 7%.
Frau Latte Maischberger. Macchiato mit so.
Übrigens sehr clever von Christian Lindner, diesen Test hier abzubrechen. Ja? Zwei richtige Dinge zu sagen und dann abzubrechen, weil das ist selbstverständlich zum Scheitern verurteilt. Da kann man sehr schnell, ist auch, ein Finanzminister muss jetzt nicht die Details wissen, wie jedes einzelne Lebensmittel besteuert wird, würde niemand von ihm erwarten. Ist auch Quatsch. Wäre aber natürlich was sonst in Social Media genutzt wird. Und so, hahaha, guck mal, der weiß nicht mal, wie, Latte Macchiato besteuert wird. Ist natürlich für die Leistung eines Finanzministers komplett egal. Ja, ist also egaler als egal.
Soja oder Hafermilch, 19%.
Frau Maischberger.
Und wirklich, das regt mich wirklich auf. Babynahrung, 19%. Tierfutter.
Das regt Frau Maischberger auf, da kriegt sie Emotionen, ja. Aha, wenn die Kindergrundsicherung nicht kommt, da kriegt sie keine Emotionen, ja. Wenn auf Bürgergeldempfänger eingeschlagen wird, ja, wenn am Existenzminimum gekürzt werden soll, da nein, das regt sie nicht auf. Aber das regt sie auf, das ist spannend, Frau Maischberger.
7%, warum?
Also, zunächst einmal.
Als würde das Frau Maischberger mit also mehreren hunderttausend Euro Gehalt jucken, ob das 719% ist, merkt sie gar nicht.
2000 und...
Tut mir leid.
Nein, kein Problem.
Was für eine Heuchelei.
Nächst einmal, wir haben auf Nahrungsmittel einen ermäßigten Mehrwertsteuersatz. Macht man einen einheitlichen Mehrwertsteuersatz, bedeutet das, die Grundnahrungsmittel auch für Geringverdiener werden teurer. Ist eine verteilungspolitische Frage.
Gut. Und Lindner, based.
Dann zum Zweiten, warum meine damalige Aufforderung als junger Generalsekretär vom Finanzminister Wolfgang Schäuble, einem weisen Mann, nicht befolgt worden ist, vor 14 Jahren, hat folgenden Grund.
Ja.
Das System der Mehrwertsteuer ist zum einen europäisch bestimmt, durch die europäische Mehrwertsteuerrichtlinie. Und es ist zum zweiten historisch gewachsen. Und ich sage Ihnen ganz offen, gegenwärtig mit den G7-Industrienationen überlege ich, wie können wir die Ukraine stärker stützen. Ja. In Europa arbeite ich an der Kapitalmarktunion, damit wir Geld gewinnen, um Technologie und Klimaschutz zu finanzieren. In Deutschland versuche ich einen generationengerechten Haushalt und die Wirtschaft anschieben. Ich bemühe mich wirklich, aber eine Mehrwertsteuerreform schaffe ich jetzt nicht auch noch in meiner zweiten Amtszeit.
Aber ehrlich gesagt, es wäre wirklich viel Geld zu holen und trotzdem bleibt es ungerecht, dass sie für...
Was heißt denn da viel Geld zu holen? Es ist eben, also das wäre eine Steuererhöhung, die die Wirtschaft abwürgen würde. Dagegen, da wäre auch Christian Lindner dagegen. Ja, also wenn man die macht, also Babynahrung dann günstiger und Tiernahrung teurer, meinetwegen, kann man ja machen, aber dann wäre das nichts, wo netto am Ende viel Geld rumkommt für den Finanzminister.
Für Tierfutter weniger zahlen als für Babynahrung. Und das haben Sie selber so klar gesehen. Und das ließe sich doch auch noch in dieser Legislaturperiode. Sie haben doch so viele Leute in Ihrem Ministerium. Kümmert sich einer drum.
Frau Maischberger, akzeptieren Sie es. Die Bürgerinnen und Bürger müssen es auch akzeptieren. Ich habe in dieser Legislaturperiode nicht noch die Kraft, auch noch das Mehrwertsteuersystem nach Jahrzehnten zu revolutionieren. Gut. Ich habe mich jetzt konzentriert auf das Generationenkapital in der Rente. Und in meiner zweiten Amtszeit muss es auch noch Aufgaben geben.
Wenn die Bürgerinnen das dann wirklich mit der Wahl ermöglichen, das ist ja dann die nächste Frage.
Ich bewerbe mich jedenfalls darum.
Genau. Kann ich noch ein paar Satzergänzungen bitte?
Sieht bisher nicht so gut aus mit der Bewerbung, weil man bei 4-5% steht, aber Matau.
Ja, gerne. Dass man in vielen Restaurants nur mit Bargeld zahlen kann?
Ist Ausdruck der Freiheit.
Dass Boris Pistorius der bessere Kanzler wäre?
Hat er selber, glaube ich, verneint, weil er klar hinter Olaf Scholz steht.
Nochmal 4 Jahre mit SPD und Grüne würden mich?
In der Prognose jetzt überfordern, weil wir erst eine Bundestagswahl haben.
Das ist sehr diplomatisch. Das ist auf Sylt.
Clever.
Ich kann es auch klarer machen. Die FDP wird in die nächste Bundestagswahl als eine eigenständige Partei gehen und nicht werben für irgendeine Koalition. Ja, übrigens auch nicht für eine andere.
Ich wollte
diese.
Nur sehen, ob Sie Schmerz oder Freude im Gesicht haben. Das ist auf Sylt, wo Sie geheiratet haben. Das ist auf Sylt, wo Sie geheiratet haben, zu rechtsextremen Ausfällen kam.
Ist ein Zeichen, dass es überall auf Sylt, in Berlin, in Passau auch abwegige und teilweise extremistische Haltungen gibt.
Dass die Forderung nach Abschiebung von Straftätern nach Afghanistan im Raum steht?
Ist absolut richtig, aber nach meiner Überzeugung müssen alle Ausreiseverpflichtungen durchgesetzt werden, denn das ist auch Teil unseres Rechtsstaats.
Alle Ausreiseverpflichtungen ist aber gerade für Afghanistan, wo die fucking Taliban regieren, ja, nun mal absoluter Quatsch. Ja, also die Forderung wird jetzt aufgemacht. Jetzt gibt es diesen einen schrecklichen Vorfall in Mannheim. Und daraus jetzt zu machen, alle geduldeten Afghanen zurück in das Taliban-Regime zu drücken. Ey, wo sind wir denn? Was führen denn für Debatten? Ja, wie sinnlos ist das denn? Also das verstehe ich nun wirklich überhaupt nicht. Und wenn man mal das zu Ende denkt, tut man sich auch keinen Gefallen damit. Statt die in Deutschland inhaftiert zu lassen und zu kontrollieren und sonst was, wenn es denn wirklich, also nachweisbare Straftäter sind, die zurück in so ein Regime zu schieben, wo die sich weiter radikalisieren, ist keine Lösung. Ja, das ist Problemverdrängen.
Ich als Major der Reserve finde den Plan von Marie-Agnes Strack-Zimmermann, 900.000 Reservisten aktivieren zu wollen.
Absolut richtig und überfällig. Es geht ja nicht darum, dass die jetzt einrücken, sondern dass Menschen, die eine militärische Ausbildung haben, die oft auch bereit wären, freiwillig jetzt in unseren Streitkräften einige Tage und Wochen im Jahr Dienst zu tun, dass man die überhaupt anspricht.
Man weiß gar nicht, wo die sind.
Man weiß nicht, wo sie sind.
Wie alt sie sind, ob sie noch fit sind.
Ob sie gesundheitlich wehrdiensttauglich sind, ob sie wollen. Also insofern, bevor wir über eine neue Dienstpflicht für eine ganze Generation nachdenken, die dann auch ein Jahr später in Ausbildung und Beruf kann, weniger Lebensarbeitszeit hat, Stichwort
und das Fachkräftemangelproblem vergrößert.
Ja. Rente und Generationengerechtigkeit, sollten wir uns doch zuerst an die wenden, die das mal gelernt haben und die es vielleicht auch noch mal wieder ausüben wollen.
Der nächste geht, glaube ich, schneller. Dass der Chef des Kieler Institutes für Weltwirtschaft das Festhalten an der Schuldenbremse ein Sicherheitsrisiko für Europa nennt?
Ist überraschend, weil die anderen Wirtschaftsforschungsinstitute wie die Deutsche Bundesbank eine ganz andere Auffassung haben, nämlich eher mich stützen. Solange wir nicht die Pandemieschulden aus unserer Schuldenquote raus haben, müssen wir Disziplin halten.
Das stimmt noch nicht mal, ja, denn die Vorschläge von Bundesbank und Co., die sehen pragmatisch vor, eine höhere Neuverschuldung, wenn man unter 60% ist, sogar von einem Prozent, ein Prozentpunkt Neuverschuldung statt 0,35. Aber schon wenn man unter 90 ist, 0,5% Neuverschuldung statt 0,35. Das wären immerhin, ja, kann man kurz nachrechnen, ungefähr 6 Milliarden mehr, die Christian Lindner, die Ampel dann ausgeben könnte. Ja, hätte man einen SPD-Minister schon mal glücklich gemacht, also nicht irrelevant.
Nach wird neu gedacht, da habe ich schon Vorschläge.
Zusätzlich zur Konjunkturkomponente, wo auch nochmal x Milliarden in der Krise zu holen wären.
Dass Borussia Dortmund von Rheinmetall gesponsert wird? Die sind Fan, ne?
Fun Fact, Rheinmetall hat es vorher bei meiner Borussia versucht, bei der einzig wahren Borussia aus Mönchengladbach. Die haben aber abgesagt sich wen anders gesucht. Und dann ist Rheinmetall zu Borussia Dortmund und wollte eigentlich auch erst aufs Trikot. Das hat man dann nicht gemacht, weil man scheinbar noch so einen Restreflex hatte. Ja, und sonst kriegt Rheinmetall jetzt da große Bandenwerbung und hast du nicht gesehen.
Ich bin sogar Mitglied des BVB, ist eine Entwicklung, die anzeigt, dass auch die Sicherheits- und Verteidigungsindustrie nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine völlig zu Recht anders gesehen wird.
Aber schräg, das ist ja reines Image aufpolieren, Sportwashing, denn anders als jetzt zum Beispiel Konsumgüterherstellung, welche Biermarken oder sonst noch was, ja, die da was verkaufen, oder selbst wenn ich an so Wettanbieter denke, was ich nicht gut finde, wenn ich an FlatEx oder so Handelsplattformen und Börsentrader, Tradingplattformen denke, die erreichen ja damit direkt ihre Endkunden. Rheinmetall aber ja nicht, ja, also geht es nur darum, das öffentliche Image irgendwie mit Sport aufzupolieren. Die werden ja keine Kunden. Es ist ja kein Fußballfan, der dann plötzlich eine Leopardpanzer bestellt. Ja? Und dafür haben die scheinbar 20 Millionen Euro übrig. So viel kriegt der BVB. Was auch ein bisschen komisch ist, 20 Millionen da reinzustecken, ist ja nicht wenig Geld. Ja? Wie viele Gehälter bei Rheinmetall man damit bezahlen könnte wohl? Okay. Aber Rheinmetall schwimmt ja gerade in Geld. Der Aktienkurs hat sich verfünffacht seit Kriegsbeginn. Die Gewinne sind in die Höhe geschnellt. Und Rheinmetall geht davon aus, rund ein Drittel des 100 Milliarden Bundeswehr-Sondervermögens allein zu bekommen. Ja, da sitzt das Geld also sehr locker.
Dass meine Fraktion, die FDP, das Rentenpaket, das ich gerade im Kabinett beschlossen habe, im Bundestag ablehnen wird?
Ist aus meiner Sicht absolut unwahrscheinlich, wenngleich das Strucksche Gesetz gilt. Kein Gesetz verlässt den Deutschen Bundestag so, wie es von der Regierung hereingebracht worden ist.
Und das heißt, Sie haben mit Ihren Kabinettskollegen ein Gesetz verabschiedet, das einfach Verbesserungs- würdig offensichtlich ist.
Nein, aber es gibt kein Ende der Reformbedürftigkeit der Rente.
Stichwort Generationengerechtigkeit.
Die Rentenpolitik endet nicht mit dem Rentenpaket 2. Das Rentenpaket 2 ist der Vorläufer des Rentenpakets 3. Mhm. Die Rentenarbeitszeit, die Lebensarbeitszeit muss verlängert werden. Wir brauchen Anreize dafür, dass Menschen auch im höheren Lebensalter sagen, ich will nicht mit 64 in den Ruhestand. Für mich lohnt es, länger zu arbeiten. Und Frau Löhr hat recht, das Generationenkapital, wie wir es jetzt auf den Weg gebracht haben, ist die Version 1.0. Wir müssen bei der Version 2.0 noch näher an Schweden ran, auch mit individueller Anwartschaft.
Das aber machen Sie auch nicht mehr in dieser Legislaturperiode, weil das mit SPD und Grünen nicht geht. Das heißt,
man soll der Einsichtsfähigkeit der Koalitionspartner nicht zu enge Grenzen setzen.
Okay, Sie glauben, das wird noch was?
Ja, ich gebe die Hoffnung nie auf.
Herr Lindner, wir reden hier gleich über die Ukraine. Ich würde Ihnen auch noch etwas sagen, was Sie mal gesagt haben 2017. Da waren Sie nicht gerade, außer eben bei der FDP-Chef. Da haben Sie über die Sanktionen gesprochen nach der Krim-Besetzung und diesen Satz gesagt, um ein Tabu auszusprechen. Ich befürchte, dass man die Krim zunächst als dauerhaftes Provisorium ansehen muss. Diesen Konflikt wird man einkapseln müssen. Mal eine Einschätzung. Ist es an der Zeit, genau diese Fragen wieder genau so zu stellen?
Nein, diese Fragen müssen von der Ukraine beantwortet werden. Denn die Ukraine wurde überfallen. Sie ist in einem Krieg. Sie hat so unglaublich viel menschliches Leid erlebt und so viele Opfer zu beklagen. Da ist es nicht an uns, die Bedingungen zu beschreiben, unter denen es Gespräche geben kann. Das muss das überfallene Land, das gegenwärtig im Krieg ist, für sich definieren. Und unsere Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass die Ukraine in diesem Krieg mehr Durchhaltefähigkeit hat, als Bösartigkeit von Putin ausgeht.
Mhm. Vielen Dank. Bis hierher. Gerne. Vielen Dank, Christian Lindner, fürs Kommen.
Das war also Christian Lindner bei Sandra Maischberger. Wie fandet ihr das? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Eine Sache, die mir gerade mal auffällt, ne? Wir haben ja Lindner hier schon häufig kommentiert. Christian Lindner geht gerne zu Sandra Maischberger in dieses 1:1, macht er gerne, nutzt er für sich. Christian Lindner ist auch gerne bei Maybrit Illner, ist er auch gerne, ist aber quasi nie bei Markus Lanz, im Vergleich jetzt zu anderen Spitzenpolitikern, die immer wiederkehrend bei Markus Lanz sind und auch fast nie bei Hart, aber fair. Ne? Der sucht sich also scheinbar seine öffentlich-rechtlichen Talkshows ganz genau aus, aber das nur eine Nebenbemerkung. Alle erwähnten Artikel, die zu diesem Thema gepasst haben, Mythen zur Schuldenbremse beispielsweise oder der offene Brief an Olaf Scholz, den findet ihr in der Videobeschreibung. Checkt auch gerne mal den Geld für die Welt Newsletter aus. Wer mich unterstützen will, kann das beim Geld für die Welt Newsletter auch machen. Geht schon ab 5 Euro im Monat. Als unabhängiger Autor bin ich auf zahlende Leser und Zuschauer angewiesen, denn ohne funktioniert das natürlich nicht. Das alles kostet hier viel Zeit, Geld, Nerven, Muße. Ich mache es gerne. Schön, dass ihr dabei seid. Ich hoffe, ihr bleibt mir gewogen und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.